Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria Torkel und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Heute in unserer Akutsprechstunde behandeln wir ein Thema, worin wir beide Profis sind. Nämlich Bodyshaming in der Oper. Du bist der Profi, natürlich, weil du uns erklären kannst, was Bodyshaming auslöst, was es für Folgen hat, warum es so schlimm ist. Ich bin der Profi, weil das für mich Alltag war tatsächlich. Dazu erzähle ich auch später noch ein paar Sachen, aber erstmal, wie sind wir auf das Thema gekommen? Vielleicht haben das ja sogar einige von euch mitgekriegt.
War auf Instagram auf jeden Fall zu sehen.
Genau, war auf jeden Fall auf Instagram zu sehen. Es gab eine Vorstellung von der Oper Orpheus in der Unterwelt und der Autor von der Zeitung opernfreund.de, Dieter David Scholz, beschreibt…
Dieter, sorry, habe ich gedacht, als ich es gelesen habe.
Was hast du gedacht?
Ja, ich habe gedacht, ach, ein Dieter.
Ach, ein Dieter. Ja, ach, ein Dieter.
Aber wir wollen ja auch kein Dieter-Shaming betreiben.
Nein, 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 es gibt tolle Dieter.
Ja. Ja.
Der berichtet nämlich über eine Sängerin, die Eurydike. Die wurde gesungen von Friederike Meinke. Und ich lese es einmal vor, was er schreibt. Zitat. Ihr recht plump erotisches Spiel dagegen, gepaart mit geradezu obszön exhibitionistischer Zuschauerstellung, mein Gott, das ist schwer zu lesen. Das kannst du aber auch genauso drin lassen.
Weil das so ein Feuilleton-Geschwurbel ist.
Absolut.
Wo ich mir echt sage, ey, ich mag total gern Sprache. Ich schreibe viel, ich spreche viel, ich liebe wirklich die deutsche Sprache. Aber da denke ich immer so, ja gut, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Also man kann ja auch authentisch bleiben. Also sitzt der so am Esstisch oder was? So, und
genau.
Unterhält sich mit seiner Familie.
Ja, keine Ahnung. Ich versuch's einfach nochmal. Pass auf, ich mach's jetzt langsamer. Ihr recht plump, erotisches Spiel dagegen, gepaart mit geradezu obszön exhibitionistischer zur Schaustellung ihrer allzu üppigen, kaum verhüllten, nicht eben ansehnlichen Weiblichkeit grenzte ans Peinliche, was der ganzen Aufführung zum Nachteil gereichte. Zumal die Phonstärke ihres Singens gewiss nicht im Sinne Offenbachs war und befremdete wie ihr häufiges, ordinäres Lachen.
Ja.
Zitat Ende. Finde ich schon bombig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Finde ich super. Finde ich richtig, richtig toll.
Ja, dann kann ich dazu noch mal was sagen?
Kannst immer was dazu sagen.
Ja, weil ich weiß nicht, das ist halt gar nicht mein Gebiet, weißt du? Aber ich denke bei solchen, und natürlich irgendwie die Kunst lebt ja davon, dargeboten zu werden und dann im weitesten Sinne irgendwie gemocht zu werden oder eben auch nicht gemocht zu werden. Und also Kritiker und Kritikerinnen sind ja wichtig, aber, also sorry, weißt du, ich denke dabei immer so, ja, stell dich doch selber hin. So ganz ehrlich,
ja, nee, das,
sing doch du eine scheiß Oper. So, und dann
können
wir
ja
nochmal gucken,
wie
deine Phonetik Offenbach auf den Sack geht angeblich. So, weißt du, also jetzt ist doch erstmal so voll die krasse Kunst und voll die Eier, sich auf so eine Bühne zu stellen. Und dann kann doch nicht einer so naseweiß da einfach nur sitzen und konsumieren und dann sagen, fand ich kacke.
Doch, das finde ich geht schon. Also das ist halt eine Aufgabe von einem Kritiker.
Ja.
So, und wir stellen uns da ja auch hin. Also es ist so ein bisschen, die guten Kritiken will man lesen, aber die schlechten nicht. Das geht nicht. So viele, tatsächlich viele OpernsängerInnen lesen einfach gar keine Kritiken mehr.
Ja, kann ich verstehen bei dem Tonfall.
Genau, aber man muss ja sagen, es ist schon okay, dass jemand schreibt, hat mir nicht gefallen. Aus den und den Gründen, mir war die Stimme zu scharf oder ich fand, die Stimme hat nicht zur Rolle gepasst. Und ich finde es auch in Ordnung zu sagen, die Inszenierung hat nicht meinen Geschmack getroffen, weil sie nicht auf die SängerInnen abgestimmt war. Zum Beispiel, das würde ja reichen.
Ja.
Muss ich denn diese Frau in ihrer Figur so bewerten. Und das Ding ist nämlich, die Eurydike wird halt ganz oft dargestellt als so ganz kleine, zierliche Frau.
Mhm. Ah, okay.
So, ich kenne auch Inszenierungen, wo es immer halt daraufhin ausgerichtet ist. Also ich habe es auch so im Kopf, merke ich, und muss mich da selbst überprüfen und denke, nee, ist einfach voll egal. Und ich finde, er kann gerne die Inszenierung kritisieren und sagen, er findet, das ist irgendwie für ihn nicht gelungen oder was. Aber sich dahin zu setzen mit seinem Arsch und dann wahrscheinlich noch eine Brezel in der Pause sich reinzustopfen und dann sagen, die ist ja mega fett quasi. Das finde ich unmöglich.
Ja, ja, also ich finde auch diese üppig zur Schau gestellte Weiblichkeit, kriege ich die Krise.
Ich auch. Ich auch. Was soll das?
Und auch, er bewertet das ja auch nicht nur, weil das ist ja dann auch so eine Flucht, so, ja, ich habe ja nur die Tatsachen beschrieben, aber dabei bleibt es ja noch nicht mal, wobei ich auch diese Tatsachen nicht als neutral beschrieben bezeichnen würde.
Null.
Sondern er sagt dann ja, es ist unansehnlich.
Richtig. Und das ist eine ja, genau.
Also eine unansehnlich zur Schau gestellte Weiblichkeit ist ja nichts, was sie in der nächsten Rolle jetzt anders machen könnte.
Eben.
Ne? Also sie kann ja ihre üppige Weiblichkeit nicht für die nächste Rolle nicht zur Schau stellen oder was. Also das ist ja auch ein Teil, der jetzt nicht wissentlich zur Inszenierung gehört. Die ist ja nicht, was weiß ich, Size Zero und hat sich da irgendwie einen riesen Vorbau für diese Rolle angeeignet. Also das gehört, also da ist ja auch die Frage, wo ist denn Inszenierung und wo nicht?
Genau, genau. Also wenn du jetzt sagst, ja, genau das ist es.
Weil man hat ja nicht unendlich menschliches Material, also die ist ja nicht eine Bühnenaufbaute, wo man sagt, hätte man jetzt mal schmaler bauen können oder so, sondern das ist ja ein Mensch mit körperlichen Begebenheiten, die so und so sind einfach.
Ja.
Ich finde, es versachlicht die KünstlerInnen auch total.
Total, so, ja, und auch so ein bisschen nach dem Motto, oh, hätte man da nicht eine andere Figur finden können, wo ich so denke,
genau.
Also mir kommt es jetzt maßgeblich erstmal auf die Stimme und die Darstellung an.
Ja,
also
ja,
darstellerische, genau. Fähigkeiten und Stimme.
Ja.
Und jetzt wird es aber auch noch, also Chefredakteur Michael Demel hat da auch noch Stellung zu genommen, weil, wie ihr euch denken könnt, es gab da einen riesen Shitstorm. Und das finde ich auch richtig gut.
Ja, ja.
Richtig gut. Sie hat ein Instagram-Video gemacht, wo sie in ihrem Eurydike-Kostüm ist. Und dann ist im Hintergrund so, that was rude. That was really fucking rude. Das,
ja, geil.
Das Ding fand ich mega.
Cool. Ja.
Fand ich mega, weil genau das ist einfach, es ist unverschämt.
Ja, ja.
Was soll das? Mhm. Also.
Und es ist auch, ich finde auch den Gegensatz so krass von diesem, also ich bin hier der Hochgebildetste von euch allen, aber ich habe halt die Basismanieren nicht.
Ja.
Von Respekt anderen Menschen gegenüber. Also das finde ich halt auch so einen ganz krassen Widerspruch. Und da muss ich auch sagen, bin ich auch immer leicht getriggert, um dieses Wort mal zu bemühen. Weil meine ganze Schullaufbahn oder meine weiterführende Schullaufbahn ja geprägt war von so alten humanistischen Werten, die natürlich viel auch von alten weißen Männern vorgetragen wurden. Und das war auch so. Die waren so, nein, wir sind hier Humanisten und Respekt und so weiter. Ja, aber ich bin halt älter und ich bin halt ein Mann und deswegen kann ich jetzt einfach über dich bestimmen. Also mir sind da ja auch Sachen passiert, wie das irgendwie ein Sportlehrer gesagt hat. Ja, wieso? Aber eine 3 ist doch super. Also das ist das Beste, was man als Mädchen bei mir im Sportunterricht bekommen kann überhaupt. Und das fand ich immer so ein, also kann man ja machen. Man kann ja sagen, ich bin halt ein Patriarch und ich finde halt Frauen weniger wert. So, damit komme ich, glaube ich, besser klar, als zu sagen, nein, wir sind alle. Hier alle total respektvoll.
Ja,
das an dieser geht halt einfach nicht anders.
Genau, und so. Ich möchte nochmal dazu sagen, natürlich war das jetzt von mir eben, also nicht in Ordnung zu sagen, er hat dann eine Brezel nach Pause gegessen und sich dann auf seinen Hintern gesetzt.
Ja, das habe ich eher so mit dem.
Habe ich natürlich jetzt reininterpretiert. Das war, entschuldigen Sie, das war natürlich gar nicht so gemeint, aber mich hat es auch getriggert. Aber eben, weil ich es halt auch so oft erlebt habe. Ich meine, ich kann nur eine Geschichte von einer Freundin erzählen. Die, es gibt ja in der Oper gibt es sogenannte Hosenrollen. Das ist quasi, wenn man Mezzosopran ist, so wie ich auch. Oder Altistin, dann gibt es Rollen, wo man quasi kleine Jungs spielt. Und das haben früher halt Mezzosopranistinnen übernommen. Oder es wurde für Mezzosopranistinnen geschrieben, viele Rollen. Cherubino zum Beispiel in Hochzeit des Figaros. Und meine Freundin hatte eine mega Figur. Die ist wunderschön. Mhm. Sie ist einfach wunderschön. Aber sie hat nicht, manche Mezzosopranistinnen haben so einen androgynen Körper.
Mhm.
Ne? Das ist erstmal nur so eine Beschreibung. Ich glaube, die ist in Ordnung. Die kann man,
ja,
kann man so sagen. Und dann hat die vorgesungen bei einer Agentur.
Mhm.
Und die Agentin hat angefangen zu lachen.
Oh mein Gott.
Und hat gesagt, aber okay, ja okay, die Stimme ist echt schön, aber wer soll sie denn als Cherubino besetzen? Also das ist ja, gucken Sie sich doch bitte mal im Spiegel an.
Boah, krass.
Und das ist eine Situation gewesen, wo du gerade fertig bist mit der Hochschule, überall vorsingen gehst und das passiert dir. Mir wurde ja einmal gesagt…
Das ist ja auch total… vorgeschoben, meines Erachtens auch. Weißt du, weil ja, natürlich ist es schwerer, irgendwie, was weiß ich, Größe Doppel-F wegzubinden, um ein männliches oder knabenhaftes Antlitz hinzukriegen. Aber es ist ja jetzt auch kein Ding der Unmöglichkeit. Und ich sag mal so, also ein bisschen Fantasie sollte ja nun auch dabei sein. Und ich meine, bei Shakespeare gab es gar keine weiblichen Schauspielerinnen. So, und ich sag mal so, da haben sie ja auch nicht nur Schauspieler genommen mit richtig dicken Hupen. Also sozusagen, es geht ja auch um das Schauspiel, mein Gott.
Und gerade bei diesen Mozart-Opern, ne?
Ja.
In der Mozart-Oper setzen sich alle immer eine Haube auf den Kopf und dann erkennt sie keiner.
Ja.
Oh, genau. ich hab Susannas Haube auf, jetzt sehe ich aus wie Susanna. Ach, das können wir uns vorstellen. Ach so. Aber wenn ich eine etwas weibliche, also wenn ich Kurven habe oder nicht so einen Eindruck, dann geht's nicht. Das macht super viel Sinn. Alles klar. Aber warte, ich mache meine Hände vors Gesicht, dann bin ich nicht mehr da.
Richtig geil, ja.
Was für ein Mumpitz. Ja. Ihr merkt heute, es tut mir leid, ich versuche hier meine neutrale Funktion zu behalten, aber ich kriege es nicht so richtig hin. Es betrifft mich halt auch.
Ich glaube, es ist okay.
Auch mal schön, so eine Ehrlichkeit anzubringen. Ja. So, jetzt möchten wir aber gerne nochmal, natürlich hat Chefredakteur Michael Demel eine Gegendarstellung geschrieben, nachdem er so einen krassen Shitstorm gekriegt hat, auch wahnsinnig viele Mails bei Instagram, viel passiert. Und ja, seine Stellungnahme ist: Die Kritik richte sich nicht gegen die Körpermaße der Sängerin, sondern gegen die bewusste Art ihrer Darstellung auf der Bühne, bezogen auf die Kunstfigur Eurydike. Und das stimmt einfach nicht.
Ja, genau.
Weil es war ihr recht plump erotisches Spiel dagegen, dann üppig, nicht eben ansehnliche Weiblichkeit.
Ja, genau, also üppige, nicht ansehnliche Weiblichkeit. Ja, das geht nicht um die Inszenierung, um das Spiel, sondern es geht um die Körperform.
Absolut.
Und das finde ich auch ich finde da, aber eigentlich sind zwei Sachen da drin. Das eine ist, in welcher Art und Weise Kritik formuliert wird.
Ja.
Weil ich kann ja auch, sage ich mal, nur das Spiel von jemandem kritisieren und kann jetzt sagen, was weiß ich, Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street ist in einer lächerlich nichtigen Art und Weise dargestellt, sodass niemand jemals diesen Film zu Gesicht bekommen sollte, weil alle sich irgendwie, was weiß ich, totlangweilen. Ich kann das gar nicht so formulieren, ehrlich gesagt. Ich habe da voll Probleme, weil auch die Schärfe und Stärke von Kritik an sich ist doch etwas, was man bedenken kann.
Ja, genau. Und man muss sagen, bei den opernfreund.de, da schreiben Leute, die gerne in die Oper gehen, Kritiken, aber sie sind nicht zwangsläufig JournalistInnen.
Mhm. Ja.
Und ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, ein seriöser Journalist, weiß ich nicht, hoffe ich, würde das anders einfach.
Hat da vielleicht mehr moralische Grundsätze,
genau,
nach denen es vielleicht auch,
genau,
geht.
Was ich super finde, ist, also die Oper Leipzig hat auch reagiert.
Ja.
Und ich zitiere auch das einmal. Künstlerische Darbietungen können und sollen also zur Diskussion stehen. Diese Diskussion verliert jedoch an Qualität und Respekt, wenn sie in abwertende Kommentare, zum Beispiel über körperliche Merkmale, mündet. Solche Aussagen verletzen die Würde der Ausübenden und fördern diskriminierende Denkmuster. Zitat Ende. Und das finde ich so gut, dass sie das geschrieben haben.
Ja, total. Und da muss ich auch sagen, es verletzt die Würde der Menschen, das sehe ich genauso.
Ja.
Und das ist auch etwas, womit jede weiblich gelesene Person in ihrem Leben sozialisiert wird. Also das fängt im Sportunterricht an. Also ich weiß nicht, wie oft mein Körper schon kommentiert wurde, von wem auch immer. Und das wird dir sicherlich ja nicht anders gehen, abgesehen davon, dass es dir im beruflichen Kontext dann natürlich wahrscheinlich auch so gegangen sein
also
wird.
Also in der Hochschule wurde zu mir gesagt, als ich abgenommen habe, wurde mir gesagt, oh super, jetzt hast du auch, glaube ich, eine Chance auf den Arbeitsmarkt, weil jetzt bist du dünn.
Ja, ekelhaft. Es ist einfach ekelhaft.
Und das war aber das ist, also du wusstest auch zu einigen Agenten, wusstest du, brauchst du ab einer gewissen Körpergröße nicht hinfahren.
Ja, und das sind ja…
Aber interessanterweise, entschuldige, wenn ich dich unterbreche,
nee.
Nur als Frau.
Ja, genau. Da fängt es nämlich an, dass das mit zweierlei Maß gemessen wird. Das ist ja auch zum Beispiel, was das Altern betrifft, haben ja häufig männlich gelesene Personen einen viel größeren Spielraum. Im Fernsehgeschäft ist es zum Beispiel so, ja, dass Frauen mit 40 im Schnitt austreten aus dem Dienst und Männer mit 60. Das ist ja eine Unverschämtheit einfach nur.
Ja.
Und so ist es mit Körperformen auch. Das muss ich sagen, als Kind in den 80er Jahren gab es einen Nachrichtensprecher, der war sehr mehrgewichtig. Und ich weiß das noch, dass ich damals schon mit 6, 7 oder so vorm Fernseher saß und dachte, krass, wenn das eine Frau wäre, wäre das ja ein Skandal. Aber wenn ein Mann solche Körperformen hat, dann ist das absolut gesellschaftsfähig. Der büßt auch gar nicht an Respekt ein oder dass man damit irgendwie assoziiert, was man häufig bei Frauen assoziiert, nämlich Faulheit, sich gehen lassen, mangelnde Kompetenz. Das scheint bei Männern nicht der Fall zu sein.
Die fühlen sich wohl.
Genau, die sind Genussmenschen.
Ja.
Und da muss man auch sagen, psychologisch ist es so, dass Frauen, die sich selbst hässlich fühlen, das fängt schon im Kindesalter an, die melden sich seltener in der Schule. Das ist ja ein extremer Nachteil dann. Die bewerben sich später seltener auf Führungspositionen. Wie praktisch. Genau. Und die sprechen zum Beispiel auch Dinge wie Verhütung oder ähnliches seltener an. Und beim Thema Verhütung, das ist in dieser Studie nur erhoben worden, da ist ja auch das nächste die Frage, inwieweit man dann Übergriffigkeiten anspricht. Ich denke, das wird auch beeinflusst von dem, wie wir uns selber fühlen, was für ein Selbstbewusstsein wir auch haben. Und insofern glaube ich auch, dass die Abwertung von Frauen eine systematische Folge zumindest hat. Und ich unterstelle auch, dass die systematisch eingesetzt wird. Weil Frauen, die keinen Selbstwert haben und nicht sich nach vorne drängeln und die gleichen Rechte verlangen, sind ja sehr, sehr praktisch.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das eine, was systemisch dahinter steht. Und generell ist es natürlich auch so, man kauft natürlich sehr viel ein dann auch. Also wie viele Produkte und Sachen man alle kaufen kann, um schöner zu werden und nicht so eine überbordende, exhibitionistisch zur Schau gestellte, vor allem, ich finde auch so geil, exhibitionistisch, ja gut, es ist halt eine Opernbühne. Also was soll sie machen? Sich schüchtern im Hintergrund halten oder was? Ich meine, es ist halt eine Hauptrolle, was soll sie machen? So, also das ist ja völlig idiotisch.
Ja, und ich gehe auch mal davon aus, dass nicht sie gesagt hat, hey, und also selbst wenn, wäre auch okay. Wäre doch okay, ist doch egal. Aber ich gehe ja eher davon aus, dass der Regisseur gesagt hat, pass mal auf. Mach doch mal so.
Ja genau, der Regisseur wird ja nicht gesagt haben, so halte dich mal vornehm zurück und sie hat sich da vorgestellt und losgebrüllt, so wie es der Kritiker einen glauben lassen
will. Es war eigentlich ganz anders geprobt. Es war ganz anders geprobt, Leute.
So, die hatte auch ganz viel an.
Ja,
die hat sich dann aber einfach entblößt.
Ja, weil sie exhibitionistisch ist.
Genau, und ihre unansehnliche Weiblichkeit einfach mal in den Vordergrund drängeln wollte.
Ehrlich.
Ja, und das ist halt irgendwie so eine Sache. Ich glaube schon, dass das auch systematisch ist. Und mir ist das auch schon vorgekommen, dass ich im Rahmen von guten Karriereschritten plötzlich abgewertet wurde, von Führungspersonen zum Beispiel. Und da frage ich mich rückwirkend auch, das kann man natürlich dann nicht beweisen oder so, ob es vielleicht einfach daran lag, weil ich da relativ oft und deutlich gemacht habe, dass ich anderer Meinung bin und dass es fachlich, ich das auch gut begründen konnte. Und dann waren häufig Situationen, wo ich körperlich abgewertet worden bin.
Schrecklich. Dann sag uns doch, also ich meine zum Beispiel auch Anna Netrebko, ne? Wahnsinnsstimme. Wahnsinnsstimme. Mhm. Und dann hat sie ja ein Kind bekommen.
Geht natürlich nicht.
Und kam zurück und war mehrgewichtiger als vorher und sang nach wie vor göttlich. Glaubst du, darüber hat jemand richtig doll geschrieben? Oder es war immer so, trotz ihrer jetzt wohlenden Formen oder nach der Schwangerschaft ist sie ja die Kilos quasi noch nicht losgeworden und sie hat zwar jetzt sehr viel an Gewicht zugenommen, so nach dem Motto, sie ist jetzt leider nicht mehr so schön, aber wir können jetzt an der Stimme auch nichts sagen, weil die ist immer noch toll. Aber wo du immer so denkst, könnt ihr einfach nur sagen, wow, du bist zurück, herzlichen Glückwunsch, die Stimme ist nach wie vor fantastisch.
Ja, und können wir vielleicht generell solche Sachen unwichtiger finden?
Ja.
Also das ist immer so die Sache. Warum hat das so eine Wichtigkeit? Das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn jetzt jemand, das ist ja auch oft ein Argument, ja, das ist ja eine Gesundheitsfrage oder was, ne? Aber es wird ja nicht auf jetzt, sage ich mal, zum Beispiel, wer eine schwere Nikotinabhängigkeit hat, der ist ja gesundheitlich auch sehr stark gefährdet. Der wird ja aber nicht zusätzlich dauernd noch an jeder Ecke diskriminiert.
Ja.
Ah, das sieht man zum Beispiel auch, ah, das ist auch eine spannende Sache, im Beamtensystem ist es zumindest vor 10 Jahren war es immer noch so, dass Niedersachsen nur verbeamtet hat
im BMI.
Unter einem BMI ja. von 25,
ja. Ja.
Was schon der erste Joke ist, weil ein BMI ist ja, wissen wir ja, ein verzerrtes...
Ja, ein Profisportler wäre raus.
Genau, eine verzerrte Einheit. Ja. Genau, es geht einfach nach Größe. Je größer ein Mensch ist, umso ungünstiger verzerrt eben dieser BMI. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so... Ich sag's mal, über irgendeine Person, die eventuell in meinem näheren Umfeld ist, da haben wir eine sehr strenge Diät eingehalten.
In meinem näheren Umfeld auch. Nicht wir, aber die Person.
Ah, ja, echt? Jo. Oh, das tut mir voll leid. Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, es klappt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, es geht nicht anders, wir müssen das machen wie vor so einem Boxkampf. Und habe einen Tag vorher gesagt, jetzt wird nichts mehr getrunken. Und ich sag mal so, die gesundheitlichen Folgen davon möchte ich gar nicht wissen. Auch von dieser Crash-Diät, also das war schon eigentlich über einen längeren Zeitraum geplant. Aber also ich glaube, die Person hat sogar, wenn sie im Idealgewicht ist, auch ein BMI von 25 aufgrund der Größe einfach. Und wie gesagt, ob jemand da raucht oder irgendwie jeden Abend eine Flasche Wein zum Runterkommen trinkt oder sowas, das wird ja gar nicht erfragt.
Eben.
Und die gesundheitlichen Konsequenzen sind davon viel krasser einfach. Und das ist so dieses gesellschaftliche Fettshaming. Auf jeden Fall, das geht gar nicht einfach.
Ja. Genau wie du sagst. Oder dann auch für alle gesundheitlichen Risiken. Also dann fangen wir aber, dann sagen wir halt auch, Raucher geht auch nicht.
Genau, und dann gehen auch Leute nicht, die spät ins Bett gehen. Und
das Problem habe ich Gott sei Dank nicht.
Ja, sehr gut. Du gleichst also.
18:30, tschüss.
Ja, sehr gut, nicht schlecht. Nee, also weil ich muss sagen, mein Lifestyle war wirklich sehr lange mega ungesund. Ich bin aber nach außen hin nicht auffällig geworden und deswegen hat mich dann auch dementsprechend keiner diskriminiert. Also ich meine, ich war immer noch eine Frau, das ist natürlich ein großes Problem, aber...
Nee, das ist schon immer schlecht.
Ja, genau. Und deswegen, also das ist ja auch eine scheinheilige Diskussion an ganz vielen Ecken und Enden, wenn dann immer Leute kommen, nee, Body Positivity, sollen wir jetzt sagen, das ist jetzt toll, wenn du Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegst oder was? Nee, du sollst einfach nur dein Maul halten. Das ist schon alles. Und Leute so sein lassen, wie sie halt sind.
Ja, und vielleicht fangen wir an anderer Stelle mal an. Vielleicht fangen wir mal an, aufzuklären über richtig gute Ernährung.
Ja,
vielleicht,
auf jeden Fall.
Lassen wir mal das Fleisch nicht einen Euro kosten.
Ja.
Vielleicht haben wir nicht an jeder Ecke irgendeine Bude, wo Fastfood oder sowas einen Euro kostet. Vielleicht fangen wir so an und dann haben wir vielleicht auch Glück.
Ja.
So, dann können wir vielleicht in die Richtung, wir haben ja jetzt einen Sticker auf den Lebensmitteln.
Ja, so grün der oder regt rot mich auch ist. Richtig auf. Ja, der regt mich richtig auf. Fertigpizza ist zum Beispiel grün. Unter den Fertigpizzas. Ja, das liegt daran, weil die nach Gruppen gemacht sind. Und nicht selten bringt dann ein großer Konzern wie Nestle oder so eine ganz ungesunde Pizza auf den Markt, um ein anderes Produkt, einem anderen Produkt ein grünes Label zu verpassen.
Geil.
So, und ich sag mal so, also das wird uns sicher weiterbringen als Menschen. Ja, das ist wirklich, ganz, ganz unangenehm.
Ja, ich wollte dich fragen, der Podcast heißt ja nun Gehirnerschütterung, alles, was das Gehirn erschüttert. Mein Gehirn hat es definitiv erschüttert, diese ganzen nach und nach kleinen Sachen, warum es jetzt wichtig für mich ist, dünn zu sein und alles. Und warum auch jedes Kilo, was dann oben drauf ging, Panikattacken ausgelöst hat. Weil ich dachte, weißt du, dann hast du ein Vorsingen und denkst, oh Gott, jetzt habe ich 3 Kilo zugenommen beim Vorsingen. Ja, singst bombig vor. Übrigens, by the way, singst richtig gut vor dann.
Ja.
Was ist denn daran das Erschütternde an unserem Gehirn?
Naja, einerseits finde ich, ist das erschütternd zu schauen, was die systematischen Folgen davon sind. Also Menschen, die viel diskriminiert werden, werden klein gehalten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja auch in einen Teufelskreis geraten, weil also Essen hat, auch wenn wir wenig Zugang zu richtig leckerer und guter Nahrung haben, das stimmt schon, ist es vor allen Dingen, dass die meiste Ursache, glaube ich, für große Gewichtszunahmen ist, emotionsregulatorisch zu betrachten. Also es geht darum, dass wir in unserer Gesellschaft sehr viele Stressoren haben und sehr wenig gute Werkzeuge in die Hand gelegt bekommen, um damit umzugehen. Und ein gut funktionierendes Mittel ist Essen. Und das ist eine häufige Ursache. Und solche Dinge wie Bodyshaming und Diskriminierung aufgrund von Körperformen und Fettshaming macht in erster Linie Stress. Mhm. Das heißt, was da auch passiert, und nicht wenige Menschen hängen in solchen Kreisläufen drin, sie werden diskriminiert, sie haben großen Stress, sie haben schlechte Mittel, damit umzugehen, greifen auf altbewährte zurück. Gerade im Stress ist es auch teilweise egal, ob wir tolle Mittel haben. Also wir schnauzen ja nicht unsere Kinder an, weil wir denken, das ist eine geile Idee, sondern weil wir in dem Moment gestresst sind einfach. Auch wenn wir vielleicht wissen, wie man wertschätzenden und liebevollen Umgang mit Kindern macht. Und genauso ist es eben, natürlich weiß ich, dass ein scheiß knackiger Salat wahrscheinlich günstiger wäre zum Abendessen. Wenn ich aber stark gestresst bin, habe ich halt sehr Bock auf Käsenudeln. Und da entstehen eben Kreisläufe, dass ich immer mehr Gewicht zunehme, immer stärker diskriminiert werde und zwar auch systematisch diskriminiert werde. Und ich finde da auch so diese Argumentation, ja, da braucht man einfach dann mehr Selbstbewusstsein, finde ich absolut bescheuert, weil ich werde systematisch von Dingen ausgeschlossen, von Ressourcen, und das kann ich nicht mit einem guten Selbstbewusstsein wettmachen. Und das führt dann eben dazu, dass ich in dieser Situation gefangen bleibe.
Und vor allem bist du ja so an die Situation gewöhnt, dass du gar nicht merkst manchmal, dass du Stress hast wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen werden auch diese von außen herangetragenen Diskriminierungen, die werden ja internalisiert. Wenn ich ganz viel gehänselt werde schon in der Schule dafür, dass ich in Anführungszeichen, wie die Kinder sagen, dick bin, und dann zum Beispiel irgendwann Gewicht verliere und dann kommen ja diese in positivem Kleid verkleideten Diskriminierungen. Oh toll, hast du abgenommen? Die sind ja, finde ich, auch noch schlimmer, ehrlich gesagt.
Ja, darüber habt ihr damals auch in der Folge gesprochen, als ihr über Magersucht gesprochen habt. Was ich mir sehr zu Herzen genommen habe, weil du hast gesagt, wenn jemand sehr abgenommen hat, ich sag nicht, wow, du hast ja abgenommen, dir super, sondern frag, hey, wie geht's dir? Dann kann jemand schon von alleine sagen, oh, ich habe eine Ernährungsumstellung gemacht, bin voll glücklich und so, was weiß ich. Aber wo du gesagt hattest, deine schlimmste Zeit war, als du sehr dünn warst.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Hast du damals auch.
Mit meiner Erkrankung ist das auch so, wenn es gut läuft, dann bin ich schön ordentlich normalgewichtig. Ja. Und wenn es scheiße läuft, dann kann man davon ausgehen, dass ich viele innere Blutungen habe. Ja. Deswegen, also dafür überhaupt gelobt werden, ist in jeglicher Hinsicht ein falsches Signal. Auch alle, die das mitbekommen, haben dadurch ja auch ein Signal. Also das gibt ja auch mal super geile Pressemitteilungen. Oh, Barbara Schöne, sie ist jetzt 10 Kilo leichter und ist das alles geil und so weiter. Das ist ja einerseits ein falsches Kompliment für die Person, aber es kriegen ja Millionen Leute mit und sehen also das Signal, ah ja, also so funktioniere ich geil.
Ich finde auch interessant, diese Nummer, ich werde mehr angebaggert, wenn ich dünn bin, als wenn ich dick bin. Und dann kommt immer die Reaktion, ja, ja, das liegt aber nicht daran, dass du dünn oder dick bist, das liegt daran, wie du dich fühlst und was du ausstrahlst. Wo ich manchmal denke, stimmt nicht so ganz, weil manchmal fühle ich mich auch mit 5 Kilo mehr an einem Tag, fühle ich mich richtig hübsch und werde ja dann nicht auf einmal angebaggert. Also nicht, jetzt nicht falsch verstehen, ich werde jetzt nicht hier die ganze Zeit angebaggert werden. Das ist nur so ein Phänomen, was man merkt, wo man sagt, nee, nee, es hat nichts immer mit der Einstellung zu tun.
Nein, nein, das glaube ich auch nicht, sondern ich glaube, das ist einfach das gängige Schönheitsideal, dem die meisten Menschen hier verfallen.
Und da wollen wir auch nicht sagen, keiner muss jetzt gegen das angehen, was er oder sie schön findet, ne? Das ist ja egal. Aber können wir mal aufhören, es zu bewerten, weil es macht psychisch wirklich viel kaputt.
Das Phänomen, was du beschreibst, das gibt es schon, weil ich habe auch, also die Männer ziehen ja auch nach bei dem Körperschemastörungen und Essstörungen, und deswegen, ich spreche in der Praxis auch viel mit männlich gelesenen Personen, die unter Essstörungen und unter ihrer Körperform im weitesten Sinne leiden. Mhm. Und die sind immer total, naja, sie wollen ja jetzt auch keinen Dicken oder so. Und dann wird das immer so krass vorausgesetzt, dass ich immer so, ich finde das eigentlich zu persönlich, um es in der Therapie mit jemandem zu teilen. Aber meine erste große Liebe war und ist ja Obelix gewesen. Oh. Und das ist wirklich nach wie vor so. Ich kriege auch von meiner Familie immer Obelix-Figuren und so weiter,
das
weil ich finde den. Doch, es gibt, kennst du diese Folge, wo er sich in Falbala verliebt?
Ja, oh, die.
Das war schlimm.
Ja,
das war so schlimm für mich. Ich war so eifersüchtig. Nein,
so.
Ich war nur so, weil, warum, wieso, dass er jetzt die andere geliebt hat, das hat mich richtig ready gemacht. Ich habe das Buch echt so sofort wieder zurückgebracht in die Bücherei und dann so, ah ja, das darf ich mir nie wieder ausleihen. So, das fand ich so richtig scheiße. Wo er dann immer die Blümchen pflückt für die und ich immer denke, so halt's Maul. Ey,
ich will die
für
Blümchen.
Mich die Blümchen.
Ich liebe dich.
Auf jeden Fall. Genau. Und ich finde, also in der Realität wäre natürlich eine Person wie Obelix, wenn man die jetzt vermenschlicht, natürlich gesundheitsgefährdet. Und ich möchte natürlich, dass die von mir angebeteten Menschen sehr lange leben, aber attraktiv finde ich das auf jeden Fall. Und damit rechnet immer gar niemand, weil eben auch sozusagen häufig angenommen wird und wir das sehr tief internalisiert haben. Schlank ist gleich schön,
ja,
ist gleich attraktiv, erfolgreich. Ich werde viele PartnerInnen, um wählen zu können und so weiter. Und das ist einfach, da sind wir falsch abgebogen. Das ist insgesamt einfach völlig der falsche Weg.
Ja, was sollen, ich glaube, wir haben unseren Punkt klar gemacht. Und vor allem ist es ja, diese Akutsprechstunde ist ja vor allem auf Dinge, auf die wir stoßen. Und das wollen wir das einmal durchleuchten. Auf dieses Ding sind wir gestoßen, auch vor allem, weil es natürlich meine Profession betrifft. Und ja, weil das da hochgeploppt ist, es tritt natürlich auch in allen anderen Berufsformen auf. Und wir möchten ja auch bei opernfreund.de dafür werben, auf genau solche Äußerungen zu verzichten. Beschreibt doch meinetwegen subjektiv, wie ihr die Inszenierung fandet, wie ihr die Sängerin stimmlich fandet, wie ihr ihr Spiel fandet. Hat sie es emotional für euch getroffen? Alles in Ordnung, wir haben damit kein Problem. Aber Dinge, an denen die Person jetzt auch ehrlich gesagt nichts ändern kann, einfach ja mal weglassen.
Ja, auf jeden Fall.
Und mit diesem Wunsch heute beenden wir unsere Kurzfolge. Wenn ihr auf andere Sachen stoßt, die wir mal für euch durchleuchten sollen, auf Instagram, schickt sie uns total gerne. Wir würden uns sehr darüber freuen. Auch gerne kommentieren überall, wo es Podcasts gibt. Teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und liebe Vero, vielen Dank für diese Gehirnerschütterung. Aber etwas mehr emotional für mich wurde.
Kann ja auch gerne mal so sein.
Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ihr recht plump erotisches Spiel. Wow. Nochmal, Cherubino zum Beispiel, Hochzeit des Figaros. Gott, oh Gott, das wäre jetzt richtig.
Schneide ich an.
Die brauchst du nicht. Kannst du, wir sind
das kommt
ehrlich.
Super flüssig. Nee,
wir sind ganz ehrlich.
Ich werde es rausschneiden.
Kannst du gar nicht gegen machen.
Genau. Ich schneide da was anderes rein.
Und
in, sag ich dann, Zauberflöte.
Aha.
Sorry,
und
muss
dann,
ich
dann, dann sag
mich
uns
kurz
also
übergeben. Und auch,
jetzt,
ja. Ja. Nee, sag du.
Nee, bitte.
Bitte nach Ihnen. Nein, nee, bitte, danke.
Bitte du. Nein, nein, gerne. Ich lasse Ihnen den Vortritt.
Ich kacke ab. Es wird eine Kurzfolge mit sehr vielen Outtakes. Ja, wusstest du das nicht?
Das ist krass. Das ist
meine große Liebe.
Krasse. Nee, das mit der Obelix wusste ich nicht. Ist geil.
Oh, finde ich richtig sexy.
Oh, finde ich voll schön.
Auch das mit den Haaren.